echte Katzen.
Meine Damen und Herren, dies ist die Geschichte von Werners Pizzaparadies. Eine merkwürdige Geschichte von einer Pizzeria, die es mal gab und den Menschen, deren Hoffnungen und Träume sich hier trafen. Es ist eine Geschichte vom Aufstieg und vom Abstieg. Eine Geschichte von Missgunst, vom schnellen Geld und vom Streben nach Freiheit. Hören Sie gut zu und vergnügen Sie sich auf Werners Reise von ganz unten nach. Naja, hören Sie eben zu.
Alles begann mit dem Knockout in Tegel. Der Ausgenockte hieß Guido Brinkmann, saß wegen einiger Gaunereien 18 Monate ein und galt damit in der JVA als Kurzer. Geschwungen worden war der Haken von einem der schlimmsten aller Langzeitknackis, Stoyden Randolph. Warum Stoyden auf Brinkmann losging, weiß der Teufel. Sicher ist, dass dieser Knockout eine Kette von Ereignissen in Gang setzte, die viele Jahre später in den Berliner Boulevardblättern einschlagen sollte wie eine Bombe. Aber eins nach dem anderen. Begeben wir uns hinein in jenen Dienstagnachmittag, an dem alles begann. Wie so oft spielte Brinkmann mit anderen Kurzen Domino. Er war noch nicht lange hier und hatte noch Hoffnung, seine Strafe unversehrt absitzen zu können. Aus den Gesichtern der anderen grüßten gebrochene Nasen und aufgesprungene Lippen. Vor ihm auf dem Tisch lagen dank einer Glückssträhne übereinander getürmt Zigaretten und blaue Jetons fürs Gefängnistelefon. Doch es hing was in der Luft. Die Knackis hielten Abstand. Und während Brinkmann sich noch wunderte, näherte sich ein großer Mann mit breitem Nacken. Sein Häftlingsoverall spannte an den Schultern und im Schritt. Er hatte dem eingesperrten Riesen über die Jahre eine ungesunde, krumme Haltung aufgezwungen. Das Becken und die Schultern waren leicht nach vorne, zueinander hingeschoben. Die Ärmel waren hochgekrempelt. Und auf einem der muskulösen Unterarme war in großen Buchstaben der Name Manuela tätowiert. Nun bewegte sich der Kerl langsam auf Brinkmann zu.
Was hast du da?
Stoyden zeigte auf Brinkmanns Amulett, das beim Dominospielen rausgerutscht war. Erschrocken schob Brinkmann es zurück unter seinen Overall.
Nix, ist ein Andenken.
Hör damit.
Nein, Manuela.
Stoyden packte ihn am Nacken und drückte mit Kraft zu. Brinkmann hörte irgendwas knacken, während er mit offenem Mund und aufgerissenen Augen über dem Boden baumelte. Mit der anderen Hand riss Stoyden ihm das Amulett vom Hals, öffnete es mit Daumen und Zeigefinger und musterte das kleine Porträt von Brinkmanns Vater. Ohne lang zu fackeln, schob Stoyden mit seinem Daumen das Bild aus dem Amulett direkt in seinen Mund, kaute schmatzend darauf herum und schluckte es herunter.
Du Verdammter!
Und damit begann für Brinkmann ein finsteres Kapitel. Er war nun Stoydens Boy. Sein Leben bestand nur noch aus Gefallen, die er zu tun und Quälereien, die er zu ertragen hatte. Bald wurden Brinkmanns Augen leerer. Seine Stimme und sein Körper fielen in sich zusammen. Er entwickelte einen chronischen Husten, der seinen ganzen Körper schüttelte. Und mit jedem Kilo, das er verlor, und jedem Husten, der ihn heimsuchte, verpuffte etwas in ihm. Obwohl er wusste, dass er auf sein Ende zuging, ließ er es geschehen. Denn es machte alles irgendwie leichter und half ihm nicht, verrückt zu werden. Nur manchmal, tief in der Nacht, wenn er in Stoydens Armen lag, dann sah er durch das kleine Gitterfenster hinaus und wenn der Himmel klar war, zeigten sich die Sterne und funkelten ihm zu. Zuerst war es reine Ablenkung. Aber dann begannen seine Gedanken, sich aus Stoydens Umklammerung zu lösen und zu reisen. In seine Vergangenheit. Dorthin, wo er vor vielen Jahren zuerst seinen Vater und dann sich selbst verloren hatte. 21. Juni 87, kurz nach 11 Uhr abends. Kaiserdamm-Ecke, Königin-Elisabeth-Straße. Die Stadtlichter stemmen sich wie eine Käseglocke gegen das Dunkelblau der Nacht. Ein braungebrannter Typ, Mitte 30, Onkel Matti. Daneben der kleine Guido Brinkmann, gerade 5 Jahre alt geworden. Sie stehen an der Kreuzung und schauen gespannt in Richtung Tiergarten. Es ist wenig Verkehr, wenig los. Perfekte Bedingungen. Motorengeheul, das näher kommt. Er reckt den Kopf und streckt sich immer wieder auf die Zehenspitzen. Onkel Matti nimmt ihn auf die Schultern. Und da kommen sie auch schon angeschossen. Allen voran der silberne Ford Sierra RS seines Vaters. Mattis Freudengebrüll und... Vom einen auf den anderen Tag war alles anders gewesen und bergab gegangen. Bis in die JVA Tegel. Tiefer ging's nicht mehr, da war er sicher. Und dann sah er es plötzlich. Im Mondlicht, das durchs Zellenfenster fiel. Das Gitter des Lüftungsschachts hing schief in der Wand. Das konnte kein Zufall sein. Stoyden musste es gelockert haben. Wahrscheinlich ein Versteck. Aber wofür? Seine Neugier war geweckt. Er wollte sofort nachsehen. Doch das ging nicht. Bei der kleinsten Bewegung würde Stoyden aufwachen. Also warten und warten. Schlaflos und besessen von der wirren Hoffnung, etwas zu finden, was er Stoyden nehmen konnte. Noch bevor die Sonne aufgegangen war, kündigte der üble Geruch des korrupten Justizvollzugsbeamten einen weiteren Tag in der Hölle an.
Randolph! Raustreten!
Du bleibst hier und wischst den Boden. Und zwar gründlich. Was ist los?
Die Tür hat eine Lieferung. Komm morgen. Wird dick Mords möglich. Also pass auf. Ich kann dir zeigen, wo du das Zeug sicher lagern kannst.
Mein Digga, willst du einer Nutte das Ficken beibringen?
Und auf einmal war er allein in Stoydens Zelle. Allein mit dem Gitter zum Lüftungsschacht und dem Geheimnis, das er dort vermutete. Instinktiv hatte er nach Stoydens Kommando zum Wischmob gegriffen. Er begann in kreisenden Bewegungen mit der Arbeit und kämpfte innerlich mit dem Verlangen, das Gitter zu öffnen und nachzusehen, was dahinter versteckt war. Wenn Stoyden ihn erwischte, würde er ihn totschlagen, so viel war sicher. Aber wenn dort wirklich was versteckt war, was Persönliches, Wertvolles, dann wäre das die Chance, sich an Stoyden ein Stück weit zu rächen. Einem Impuls der Selbstbehauptung folgend stellte er den Wischmob zur Seite, biss sich auf die Unterlippe und begann hastig am Gitter zu fummeln. Es hakte erst. Aber nach wenigen Sekunden war es geschafft. Er schob es zur Seite. Wie eine Spinne ließ er seine Finger den Schacht abkrabbeln, bis er auf etwas Hartes stieß. Holz. Eine kleine Kiste. Er zog sie raus. Es war eine alte Zigarrenschachtel aus dünnem Schichtholz. Ungeduldig öffnete er sie. Die Schachtel knarrte leicht. Ein eingerollter Zettel von einem roten Gummiband zusammengehalten. Hastig schob er das Gummi beiseite, fuhr mit der Hand übers Papier und begann zu lesen.
Laboratorio della Pizza Speciale via Giovanni Capellino, Napoli. Una fantastica ricetta per la pizza.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker!
Brinkmann hatte nicht gemerkt, dass Stoyden die Zelle wieder betreten hatte. Nun stand der Hühne da, mit rotem Kopf, und sah seinen Boy mit der Zigarrenschachtel und dem Zettel. Brinkmann schloss die Augen und wartete auf seinen sicheren Tod. Auf den wenigen Metern zu seinem Opfer hatte Stoyden seinen massigen Körper ordentlich beschleunigt. Da verloren seine Füße auf dem feuchtgewischten Fliesenboden den Halt. Der massige Kerl verlor die Balance und stürzte. Mit voller Wucht knallte Stoydens Schädel gegen das Pritschengestell. Und dort lag er dann, blutend und bewusstlos. Langsam und ungläubig öffnete Guido Brinkmann die Augen und atmete durch. Er nahm den Zettel aus der Zigarrenschachtel, schob ihn in seine Unterhose, stieg eilig über den Reglosen hinweg und verließ die Zelle in der Hoffnung, nie wieder zurückzukehren.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.